Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast. Dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich find's richtig cool, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich ein richtig, richtig tolles Interview für dich mit Diana Müller. Diana ist Schauspielerin und Krankenschwester und wir sprechen heute über das Thema Finde deine Haltestellen in Zeiten der Veränderung. Wir nehmen dich mit in ihren ganz, ganz speziellen Weg, was sie gelernt hat in der Zeit als Krankenschwester und auch als Trauerbegleiterin im Hospiz, als Schauspielerin. Diana hat so, so eine tolle Energie. Du kannst ganz, ganz viel Learnings aus dieser Folge mitnehmen und vor allem, wie du mit Veränderungen umgehen kannst. Deswegen hör rein, los geht's. Liebe Diana, ich freue mich so, dass du da bist. Wir sprechen heute über das Thema Finde deine Haltestellen in Zeiten der Veränderung. Ein wunderbares Thema. Magst du erst mal ein bisschen was zu dir erzählen? Wer bist du überhaupt?
Ja, hallo Emily. Ich freue mich auch unglaublich, bei euch zu sein und jetzt bei dir zu sein. Also ich bin Diana. Ich bin Schauspielerin und Krankenschwester. Ich bin auf Rügen aufgewachsen und lebe jetzt irgendwie schon seit, ich glaube, bummelig 12, 13 Jahre in Hamburg und habe hier meine Ausbildung gemacht zur Krankenschwester damals und war erst in Buberg in der Unfallklinik ganz lange und dann war ich im Kinderhospiz für 2, 2,5 Jahre, glaube ich, waren das jetzt mittlerweile, ja, und habe dann entschieden, dass ich Schauspielerin werden möchte und genau, und die Ausbildung ist jetzt seit 1,5 Jahren bald vorbei und genau, seitdem arbeite ich selbstständig, ja.
Ja, auf jeden Fall mega cool, du hast so eine sprühende Vita einfach schon, so das und das und auch als ich dich kennengelernt habe, allein schon über Social Media, habe ich gemerkt, boah, die hat einfach so eine Power, da muss ich dich jetzt mal direkt fragen, wo kommt denn das her, diese Energie, weil wenn du schon im Hospiz gearbeitet hast, ja, und irgendwie auch so Krankenpflege ein Thema für dich ist, also das ist ja voll krass, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie machst denn du das?
Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Also ich habe manchmal so das Gefühl, dass ich so einfach aus dem Leben so meine Energie ziehe, so aus den schönen Momenten und den schönen Dingen, die mir so begegnen. Und ich bin auch ein bisschen einfach irgendwie so. Also ich glaube, mehr Antwort ist da gar nicht. Also ich war früher als Kind schon recht lebendig und ich glaube, das hat sich einfach gehalten, jetzt bis ins Erwachsenenalter, dass ich einfach irgendwie, vielleicht einfach so verliebt ins Leben bin und ich glaube, es so viele schöne Momente gibt, bei denen ich dann so meine kleinen Kraftinseln habe, wo ich dann auch auftanke, wenn ich, wenn es mir dann vielleicht nicht gut geht oder ich meine, die Tage hat man ja einfach, dass ich da immer versuche, so ein bisschen auf mich Acht zu geben und aufzutanken und ja, aber es gibt ja auch so vieles Schönes, so, wo man sich freuen kann. So, weißt du, was ich meine? So einfach, wo man denkt, so, hey, voll cool. Und weiß nicht. Also irgendwie ist das, glaube ich, einfach auch ein bisschen so mein Ding, meine Art. Ja.
Hast du da ein Beispiel für? Weil ich finde, das ist gerade schon so ein richtig geiler Tipp für alle Zuhörer, ne? Gerade in so Zeiten von Corona und alles nervt, dass man einfach mal wieder die Momente des Lebens genießen lernt. Hast du da gerade mal was aus dem Alltag bei dir? Was wäre das?
Also wir haben jetzt zum Beispiel, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen albern, ne? Aber ich hatte letztens auch so einen Moment, wo ich halt echt so, boah, okay, mir geht es gerade echt nicht so gut. Also weißt du, so einfach gerade ist irgendwie viel Veränderung dran. Und dass man mal auch manchmal so überlegt, okay, wie kann das Ganze irgendwie auch so eine Form bekommen, dass das irgendwie so einen Ausdruck hat. Und dann habe ich so mit meinem Mann zusammen haben wir ein Stimmungsbild gemalt. Ja, also ich habe die ganzen Aquarellfarben und Acryl ausgepackt und auch so richtige neonfarbene Stifte. Und dann haben wir wirklich die Stimmung aufs Papier gebracht. Und es kam dann auch ziemlich witziger Scheiß dabei rum, wo wir dann einfach danach so gedacht haben, okay, wow. wo wir dann einfach so in dem Moment dann aufgetankt haben und wieder voll dabei waren und so kindlich irgendwie neugierig auf das, was da aus dir herauskommt. Und das war total schön. Und ja, danach war die Laune dann irgendwie gleich wieder viel besser. So, weißt du, wenn du irgendwie so manchen Impulsen dann einfach so ein bisschen Raum gibst oder dann letztens hatte ich auch, dass ich dann einfach wieder am Tanzen war oder am Abspacken oder dann die Grimasse ziehen, wenn dir halt irgendwie wirklich was total auf den Keks geht und dann musst du manchmal schon selber lachen durch die Situation einfach an sich, so, weißt du? Also ja, das sind so Sachen, die wir in letzter Zeit gemacht haben, wenn wir so richtig down waren oder so, ja.
Oh, das ist ja mega mit dem Stimmungsbild malen, finde ich voll geil, ehrlich. Also vor allem, dass du deinen Mann da auch so mitziehst, weil oft muss man, manche, die das jetzt hören, sind ja vielleicht auch alleine, aber das kannst du ja auch voll gut alleine machen, ne? Einfach mal dir Stifte schnappen, nimm dir ein Blatt Papier und mal drauf los. Oder was du auch gesagt hast, mal alles aus dem Körper lassen. Wir sind körperliche Wesen, ja, das manifestiert sich irgendwo und hat auch so viel mit Schauspielkunst auch zu tun und dann mit Kunst im Allgemeinen, denn der Körper ist ja unser Instrument für alles, was wir tun. Und das finde ich so schön, dass du da jetzt schon so gleich so übergreifende Beispiele gebracht hast.
Ja, ich kann das wirklich echt nur jedem empfehlen. Also wir haben jetzt über die Trauerbegleitung, da haben wir wirklich auch so ein Buch angefangen, ja, also irgendein Buch deiner Wahl zu nehmen und das dann zu gestalten. Und also meinetwegen mit einem übergeordneten Thema oder so wie ich benutze das jetzt eher so als Tagebuch. Und das ist schon, ganz, 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 ganz cool, weil irgendwie spricht, also es ist so ein bisschen wie, als würde dein Unterbewusstsein so ein bisschen aus dir heraussprechen, anstatt dass du deine Worte so hast, die du dann vielleicht auch wieder bewertest oder so. Und dann ist es manchmal echt total schön zu sehen, was man dann irgendwie so erschafft, weißt du? Also so, und dann gehst du halt auch manchmal mit deinen Händen so wirklich in diese Acrylfarbe rein und hast dann sowas Haptisches und gestaltest dann einfach ganz, 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 ganz viel. Und da gab es echt schon so Momente, wo ich dachte, okay, wow, krass, das holt mich dann irgendwie ab oder mein Gefühl bekommt einfach eine Form, gerade durch das, was ich tue. Und das ist sehr schön. Also kann ich nur empfehlen. Es macht super viel Spaß und es bringt einen auch echt richtig runter. Das ist voll cool.
Super, richtig, richtig schönes Beispiel. Du hast ja eben gerade, als du dich vorgestellt hast, selber gesagt, bevor überhaupt diese ganze Kunst so durchkam in deinem Leben, auch hauptberuflich irgendwo, dass du dich viel mit der Pflege beschäftigt hast, also mit der Pflege von Menschen vor allem. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, wie kommt man dahin, so eine Faszination wie du zu entwickeln, auch so eine Leichtigkeit in diesen Beruf so reinzugehen und was genau hast du da erlebt? Magst du das mal teilen?
Ja, voll gerne. Also ich glaube, angefangen hat das damals, angefangen hat so mit 17, dass man natürlich gefragt wird, okay, was möchtest du irgendwie machen und wo soll es beruflich hingehen? Und für mich war dann auch immer schon klar, okay, ich möchte irgendwas mit Menschen machen, irgendwie im sozialen Beruf. Da war meine Cousine tatsächlich lange auch mein Vorbild, die ist Sozialpädagogin. Und ich wollte dann ganz gerne in die Heilerziehungspflege und dann musste man auch immer ganz unterschiedliche Praktikas machen. Und irgendwann war ich dann auch in einem Altenheim in Stralsund. Und da waren natürlich ältere Menschen, die auch sehr krank waren teilweise. Und da fing so diese Faszination für die Medizin eigentlich an, dass ich irgendwie total Spaß daran hatte, herauszufinden, okay, woran liegt es, dass dieses oder jenes gerade passiert oder mit den Menschen, den ich da betreue. Und das fand ich total spannend. Und dann habe ich mir mein erstes kleines medizinisches Buch gekauft. Das war Kursbuch der Gesundheit. Also da stand so ganz allgemeiner Scheiß halt so drin, den man halt so haben kann. Und da fing es eigentlich total an. Und dann habe ich mich schnurstracks in Hamburg beworben, weil ich mit meinem damaligen Freund eine Fernbeziehung geführt habe und gedacht habe, hey, okay, dann machen wir jetzt Nägel mit Köpfen und ich ziehe dann zu dir und habe dann meine erste Ausbildung abgebrochen, um dann Krankenschwester zu werden. Und dann hat mich immer die Neurologie total fasziniert und ich war dann in Broberg 3 Jahre. Das war eine neue Station, die da aufgemacht wurde mit dem Schwerpunkt Neurologie und Frühreha. Und da fand ich zum Beispiel das fachübergreifende Arbeiten total großartig. Also, dass du gemeinsam mit anderen Menschen wie, was weiß ich, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Musiktherapeuten, Ärzten, anderen Pflegekräften und so weiter dann arbeitest und es auch unterschiedliche Modelle gibt, wie du natürlich Menschen wieder zurück ins Leben bringst. Also wir hatten vor allem auch Beatmungspatienten und die haben wir natürlich dann von der Beatmung abtrainiert und sie fit für die nächste Reha-Stufe gemacht. Und ja, also es gibt so viele unglaubliche Momente, an die ich zurückdenken kann, wo du dann Patienten in die nächste Phase entlässt, also nächste Reha-Phase, wo sie dann hinkommen. Und dann kommen sie vielleicht irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre später zurück auf die Station und dann können sie laufen oder sie können sprechen. Ja, also sprechen, das muss man sich mal reinziehen. Ja, auch das geht ja teilweise auch, wenn sie irgendwie einen Schlaganfall haben oder irgendwelche Blutungen erlebt haben durch einen Verkehrsunfall oder so. Da kann ja so unglaublich viel verloren gehen. Und dann zu sehen, dass sie wieder dass sie im Leben stehen wieder und ja, dann irgendwie du Teil von dieser Entwicklung sein durftest. Das ist so ein unglaublich großes Geschenk. Und das ist das, wofür ich einfach so unglaublich dankbar auch war im Nachhinein, dass man Teil dieses Prozesses sein durfte und ja, alles gegeben hat, dass dieser Mensch wieder zurück ins Leben findet. Und genau, das war so die Station. Und irgendwann dachte ich dann, also das fing in der Ausbildung auch schon an, dass ich die Onkologie und die Hospizpflege total spannend fand. Und wir hatten damals auch eine Dozentin, die im Kinderhospiz gearbeitet hat. Die hat uns unterrichtet und die hat uns damals einen Film gezeigt und über das Kinderhospiz in der Sternbrücke. Und das hatte ein Papa gedreht damals. Und das fand ich so unglaublich. Also, und ich dachte so, boah, krass, okay, ich möchte irgendwie Teil von dieser wundervollen Arbeit sein. Ich möchte das irgendwie unterstützen und ja, das dabei sein, so Familien zu begleiten. Und das kam dann 2014, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Und dann, genau, war auch das wieder so ein, okay, das ist jetzt irgendwie dran. Also die haben damals gesucht und ich bin dann einfach so meinem inneren Impuls gefolgt und habe gesagt, okay, ich brauche jetzt auch eine Veränderung und Attacke, auf geht's. Und ja, dann war ich in der Sternbrücke zweieinhalb Jahre. Und das war auch so mit einer der schönsten Zeiten, die ich so in meinem Leben haben durfte. Und ja, ich glaube, ich verliere langsam den Faden. Genau. Und das war eine total schöne Zeit, weil das so ein ganz anderer Aspekt war. Also du bist im Kinderhospiz zum einen natürlich als professionelle Pflegekraft, aber eben auch als Mensch. Und was ich da total also krass fand, war einfach, dass du wirst so demütig und dankbar für das Leben, das du hast. Und dass du ja, Familien und den Kindern, die du betreust, einfach, dass ein Raum da ist, wo sie sich sicher fühlen können, weißt du, wo sie ihre Trauer nicht erklären müssen, wo sie am Ende des Tages auch jemanden an der Seite haben, dem sie sich einfach nicht erklären müssen und der zum Beispiel auch ihr Kind versteht, weil ganz häufig, gerade in der Kinderhospizpflege, ist es ja so, dass die Familien auch häufig zur Entlastungspflege kommen, also so ein bisschen, sage ich jetzt mal, wie zum Urlaub machen, dass die Eltern dann so ein bisschen entlastet werden und wir uns dann um die Pflege von dem Kind kümmern, das erkrankt ist. Und ganz häufig ist es auch super wertvoll, wenn man die Kinder eben schon kennt und die Familien. Also viele Kinder können dann ja zum Beispiel vielleicht sich nicht irgendwie artikulieren oder sprechen und dann ist es ja ganz wichtig, irgendwie nonverbal mitzukriegen, okay, wie äußert sich dann Schmerz bei diesem Kind, was nicht sprechen kann? Also wie verzieht es das Gesicht? Also da ist irgendwie ganz, ganz viel, was man über dieses Kind dann lernen kann. Und das ist total gut, wenn man am Ende in der finalen Phase dann quasi Bescheid weiß. Weißt du, du kannst das Kind dann lesen so und du weißt, okay, jetzt ist dieses oder jenes dran zum Beispiel. Und genau, ja, das ist, also es gab da so viele große Momente, für die ich so unglaublich dankbar bin und die einen wieder daran erinnern, dankbar zu sein Und ja, das ist genau so meine Geschichte, so was die Pflege betrifft und die Faszination darüber, ja.
Ich finde das so irre, wirklich, weil du erzählst hier mit positivsten Tönen von diesen Berufen. Und ich finde, die werden, glaube ich, in der Gesellschaft auch so oft missverstanden und auch zum Teil, ich bin da jetzt nicht im Bilde, aber einfach viel zu wenig wertgeschätzt für die Arbeit, die ihr da tut. Und also meine Fragen, die ja mir zuerst hochkommen, ja, wenn ich jetzt an dieser Stelle wäre, würde ich mir denken, Alter, das ist ja einmal voll viel Verantwortung, einmal grundsätzlich in der Pflege, wenn du Menschen in die nächste Reha-Stufe begleitest, wenn es darum geht, die Beatmung irgendwie wiederherzustellen, wenn da was schief geht, was gehen einem da für Gedanken durch den Kopf? Oder auch ja im Kinderhospiz, ne? Letztendlich kommen da ja Kinder hin, die sterben werden. Wie machst du, also wie. Also wirklich, ich glaube, ich könnte damit nicht gut umgehen. Das ist ja eine Riesenverantwortung. Und auch dieses Kind dann wieder loszulassen, kannst du uns da mal so ein bisschen mit in deine Gefühle, in deine Gedanken mit reinnehmen, wenn du auch sagst, nach so einem Arbeitstag irgendwie, da ist jetzt eine Phase zu Ende und das Kind ist meinetwegen gestorben. Wie gehst du dann den nächsten Tag wieder zur Arbeit? Wie funktioniert das?
Also ich glaube, das, was es so ausmacht, ist zum einen auch ein gutes Team zu haben, mit dem man über alles auch sprechen kann. Also und das war zu, also in der Zeit, als ich jetzt da war, hatte ich halt oder habe ich mich eigentlich immer sehr aufgefangen und auch gesehen gefühlt. Also wenn wir eine Begleitung hatten, dann gibt es auch immer einen Kollege oder eine Kollegin, die im Hintergrund dabei ist. So, ne, falls man manchmal muss man ja auch zusammen, sag ich jetzt mal, draufschauen, so, ne, und ich habe da sehr, sehr viel Zusammenhalt halt auch erfahren und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist für sich selber auch einen Abschied zu finden, also wir sind ja nun mal soziale Wesen und jede Betreuung oder Begleitung oder Pflege eines Menschen geht natürlich auch damit einher, dass wir Beziehungen eingehen, also es geht ja gar nicht ohne und da für sich auch ein Ritual zu finden, womit man dann quasi auch für sich einen Abschied findet. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, damit man eben auch, weil natürlich bin ich in dem Moment auch ein Stück weit, also ich trauere dann ja auch darum, wenn ich das Kind begleitet habe und da einfach eine gute, ein gutes Ritual für sich zu finden oder auch mit den Kollegen drüber zu sprechen oder da einfach, ja, zum Beispiel gibt es ja auch Supervision, also die Begleitung werden dann auch immer nachbesprochen zum Beispiel, also das ist ja auch statt. Aber ja, also ich glaube, ich habe ganz häufig Tagebuch geschrieben zum Beispiel oder gesungen oder wirklich so Dinge gemacht, die mir jetzt gut tun und meiner, ich sag jetzt mal Trauer oder diesem Gefühl, was dann da ist, auch so einen Raum zu geben für mich alleine. Und ganz häufig war es auch so, dass wenn wir, wenn klar ist, dass das Kind sterben wird, dann finden ja im Vorfeld auch schon, ich sag jetzt mal, Rituale statt. Zum Beispiel, wenn wir den Sarg bemalen oder so, ne? Und das ist ja auch schon eine Art von Abschied nehmen. Und manchmal, je nachdem, dürfen wir als Pflegekräfte dürfen dann auch teilnehmen und den Sarg dann mitgestalten. Und das ist zum Beispiel auch ja schon auch für mich dann eine Art von Verarbeitung oder das loszulassen dann auch letztendlich. Und genau. Also ich glaube, dass gute Rituale und sich auch das erlauben, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Gerade auch in der Pflege oder im Klinikalltag, wo ich schon auch gemerkt habe, okay, das ist eigentlich auch immer wieder Thema und also weißt du, so ganz häufig ist es ja auch so, dass ich früher in meiner Ausbildung erfahren habe, dieses ja, okay und Nähe und Distanz und man darf das nicht so sehr an sich ranlassen und ich glaube, das ist da irgendwie mutig zu sein und zu sagen so, hey, aber es ist ja nun mal so, dass wir dann eben auch traurig sind oder das tut uns ja auch beschäftigt, wenn wir Patienten irgendwie gehen lassen müssen oder wenn der verstorben ist, dass man dafür eben auch Raum schafft und sagt, okay, lass mal drüber reden, weil natürlich macht das was mit uns. Und ich glaube, das ist, also das Reden und Rituale schaffen da einfach ganz, ganz viel helfen, gesund zu bleiben, also so Psychohygiene zu betreiben und zu wissen, was dir eigentlich gut tut und was du brauchst, damit du ja gesund bleibst und genau. Oh Gott, ich schweife aus.
Nein, überhaupt nicht. Also ich höre dir total gerne zu. Also du kannst, wenn du magst, auch noch konkreter in ein Beispiel reingehen. Ich erinnere mich nämlich, dass wir im Vorgespräch, da hattest du mir von einem Mädchen im Hospiz erzählt, die so krasser Pippi Langstrumpf-Fan war und wie das, also wenn du magst, kannst du uns gerne nochmal in diese Geschichte mit reinnehmen. Das fände ich toll.
Was haben wir denn da so alles erzählt? Also wir hatten halt, also es gibt halt so magische Momente einfach, die einem da irgendwie passieren. Also genau, und eines unserer Kinder, die kam auch schon ganz oft und ganz lange, und die war halt großer Pippi Langstrumpf-Fan. Und es war so ganz krass, weil als sie dann gestorben ist, und sie war sehr, sehr lebendig, auch sehr eigensinnig und ein ganz super liebenswert, also wirklich ein wundervolles Kind. Und die war halt super Pippi Langstrumpf-Fan und sie hatte alles von Pippi. Also sie hatte DVDs, sie hat Hörspiele gehört. Also alles, was man sich vorstellen kann, war für sie einfach, also es war so Highlight bei Pippi Langstrumpf. Und was so krass war einfach, als sie dann gestorben war, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass wir in dem Abschiedsraum, den wir dann gestalten, also wo das Kind dann auch aufgebahrt ist, dass dann zum Beispiel auch die Lieblingsmusik läuft oder einfach ja so Dinge wie zum Beispiel auch, ja, entweder die Lieblingsmusik oder Geschichten vorgelesen werden, oder dann werden die Lieblingssachen in das Kühlbett gelegt, was dem Kind irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel das Lieblingskuscheltier oder die Kuscheldecke oder ein Foto. Und wir wollten dann bei ihr auch Pippi Langstrumpf laufen lassen, und es ging nicht, weil das einfach technisch nicht funktioniert hat. Also es war nicht möglich, bei YouTube Pippi Langstrumpf abzuspielen, oder? Dann hat der CD-Player gestreikt, und das war wirklich so, dass wir wirklich dachten, okay, hä, krass, diese wundervolle Mädchen hat Pippi Langstrumpf einfach mitgenommen, als es gestorben ist. So, weißt du, und es war irgendwie so, okay, krass, ja, dann ist das so. Also sie war eigentlich so für uns unsere Pippi Langstrumpf, und das war natürlich klar, dass sie Pippi mitgenommen hat. So, und ja, das sind so es ist so ein Moment von unglaublich vielen wunderschönen Momenten, die ich da so erleben durfte. Ja, wo man dann wirklich so, ja, wieder einfach bemerkt, wie dankbar und wie wertvoll dieses Leben einfach ist. Und das wird durch die Kinder einfach dann nochmal ganz anders deutlich, weil die leben jeden Moment und nehmen dich einfach mit, und du bist dabei, und das ist ein, ja, unglaubliches Geschenk einfach, ja, gewesen. Bin ich sehr dankbar für.
Wirklich, ja. Also mich berührt das gerade extrem, muss ich sagen. Das ist echt heftig. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen, und weißt du, unsere Folge heißt ja heute auch, so einen Halt zu finden, wenn sich Dinge verändern. Und auch der Tod ist ja eine Form von Veränderung, wo viele immer Angst vor haben, ne? Gerade irgendwie geliebte Menschen zu verlieren. Und dann aber, wie du da mit so einer Leichtigkeit reingehst und sagst, es gibt mir aber auch irgendwie wieder Halt, weil mir das auf der anderen Seite zeigt, wie schön das Leben ist und wie dankbar wir sein können. Und dass, ich glaube, auch wenn Menschen sterben, sie vielleicht nicht umsonst gehen, sondern auch ihren Fußabdruck hinterlassen, auch wenn sie noch ganz klein sind und dann klar ist, ja, Pippi ist jetzt weg, ne? Die nimmt sie mal mit sonst wohin, wo sie gerade hinschweben will. Also das ist ein schönes Bild, wirklich.
Ja. Sagen. Ich freue mich gerade laut.
Ja. Also,
das ist so cool.
Ja. Auf jeden Fall. Und du hast ja eben schon gesagt, was dir so ein bisschen dabei hilft, dann auch mit Trauer umzugehen, ist ja viel auch Kreativität, wie du am Anfang gesagt hast. Irgendwie so ein Moodboard zeichnen, oder du singst, hast ja auch eine Leidenschaft zum Singen. Und ich glaube, dann hat ja nach und nach die Kreativität wieder Einzug in dein Leben gefunden, ne? Und du hast so gemerkt, irgendwie fehlt mir was. Magst du uns da alle nochmal mit reinnehmen? Wie ging das denn dann weiter mit dir?
Ja, also in der Sternbrücke war es halt echt so cool, weil du konntest deine eigenen Skills, die du ja irgendwie hast und als Mensch mitbringst, konntest du da halt auch irgendwie voll ausleben. Und bei mir war es dann halt irgendwie mit den Kindern und Jugendlichen irgendwie so Mucke machen oder auch selber Lieder schreiben. Und dann, also da fing es schon so an, dass ich mich da einfach viel mehr einbringen konnte als Kreativling. Und dann habe ich irgendwann, sind die Klinik-Clowns waren dann ganz, also die kommen sowieso, aber es gab halt irgendwann den Moment, dass ich mich für die ganz besonders interessiert habe. Und dass ich das so schön fand, also wie Clowns, mit welcher Leichtigkeit und Clowns eigentlich diesen Kindern begegnen, also auf einer ganz anderen Ebene und auch total wertfrei. Und das fand ich total spannend und habe dann gedacht, okay, alles klar, ich muss jetzt irgendwie auch für mich wieder irgendwie was für mich tun. Und dann habe ich einen Clowns-Workshop besucht hier in Hamburg. bei Uli Tam und das war sensationell, weil ich mich dadurch irgendwie mal wieder ganz anders erfahren habe und erleben durfte und einfach spielen durfte. Und natürlich war das eben, so sehr ich meinen alten Beruf ja auch liebe und wertschätze, aber so sehr habe ich auch bemerkt, okay, was ist eigentlich, was mich auch noch ausmacht und was gerade gar nicht so viel Raum und Platz eigentlich hat und wo ich aber auch selber merke, okay, irgendwie muss ich da wieder so ein Stück weit hin, um, ich sage jetzt mal ganz plakativ, um wieder so ein bisschen bei mir auch anzukommen, weil natürlich gibt man unglaublich gerne und auch man gibt auch in dem Job super, super viel und manchmal kommt man selber ein bisschen zu kurz und verliert sich dann so ein bisschen aus dem Blick und dann habe ich gedacht, okay, hey, cool, vielleicht werde ich einfach Clown. Das wäre doch geil. Und dann habe ich gedacht, okay, also entweder muss ich jetzt halt wirklich was verändern, also wirklich, dass ich mehr ins, weil mein Mann gesagt hat damals irgendwie so, hey Anna, ich finde das ja voll cool, was du so machst, aber ey, es wäre auch voll schön, wenn du mal wieder irgendwie ein bisschen wieder zurück ins Leben kommst. Und das war für mich halt auch so ein bisschen so ein Weckruf, dass ich selber überlegt habe, okay, irgendwie stimmt es schon, dass ich mich vielleicht ein bisschen verloren habe. So. Und genau, und dann habe ich da einfach ein bisschen mehr hingeschaut und habe dann einfach ganz viel gegoogelt, so was kann ich denn irgendwie machen? Und dann ist mir die Schauspielerei über die Füße gelaufen. Ja, und dann das Bühnenstudio hier in Hamburg, weil ich meine Ausbildung gemacht habe. Und dann gab es auch da wieder einen Workshop. Und der lief, also das war so eine großartige Erfahrung, auch da wieder sich selber zu spüren und selber in so einem Moment zu sein und so eine Qualität in sich zu entdecken und vielleicht auch so ein Talent, ja, was einen total bereichert und was auf einmal so, wow, krass, okay, cool, lass mal damit irgendwie was machen. Und dann hat es halt auch ein bisschen gedauert. Ich musste mit dem Gedanken auch erst schwanger gehen, weil es ist natürlich irgendwie, ja, jetzt will ich Schauspielerin werden oder was. Also es ist ja auch irgendwie so, geht so aus so einer sicheren Zone irgendwie in sowas Kreatives und oh Gott, kann ich das überhaupt? Und ich hatte dann mich einfach beworben und habe es dann so ein bisschen drauf ankommen lassen und es hat dann funktioniert und dann habe ich die Ausbildung gemacht und es war einfach großartig, also auch wieder so eine total gute Entscheidung und auch so die beste, die ich für mich in dem Moment auch getroffen habe, weil ich gemerkt habe, okay, es ist jetzt eine Veränderung dran und ich muss den Weg jetzt auch machen und ansonsten weißt du, also es muss sich was bewegen und das war genau das Richtige und es ist auch nach wie vor, also das ist total schön.
So schön. Ja, du hast gerade gesagt, es muss sich was bewegen. Leute, das ist so ein geiler Appell, weil das Leben an sich ist ja immer Bewegung. Unsere Zellen verändern sich die ganze Zeit. Und ich weiß, wir haben immer die größte Angst vor Veränderung. Da passiert sie sowieso. Und dann ist es eben die Kunst zu gucken, wo habe ich denn da meine Points, meine sicheren Räume, wo ich immer wieder hin kann und trotzdem eben beweglich zu bleiben. Das ist, glaube ich, echt die Kunst des Lebens.
Ich bin so bei dir, Emilia, einfach.
Ja, mega schön. Und trotzdem hatte ich ja die Arbeit mit Menschen auch in Form mit Trauer jetzt nicht losgelassen, weil du machst jetzt auch eine Trauerbegleitausbildung. Und ja, genau. Also wie funktioniert das jetzt gerade für dich? Wie passt das jetzt mit dem Schauspiel wiederum zusammen? Wie vereinst du das jetzt gerade heute oder jetzt grundsätzlich in deinem Alltag?
Also der Gedanke war natürlich immer so da. Also Trauer ist irgendwie so ein Thema, das finde ich selber total, total spannend und auch super wichtig, dass sich da was verändert. Also wie, dass sich unsere Trauerkultur verändert. Und im letzten Jahr habe ich eine kurze Zeit in Buchholz in der Klinik gearbeitet, als Krankenschwester und habe halt richtig gemerkt, dadurch, dass ich so in so einer Zwangspause, wie wir alle irgendwie gesteckt wurden, hat mir so ein bisschen wie der Sinn gefehlt für mich. Also weißt du, was irgendwie möchte ich was noch was bewegen, noch was anderes, als auf der Bühne zu stehen. Und ich habe aber auch gemerkt, okay, es ist halt aber auch nicht mehr die Krankenschwester, die ich irgendwie, weißt du, da habe ich gemerkt, so, oh nee, das ist irgendwie nicht mehr so mein Platz, das ist gut, das ist zu mir gehört, aber es darf jetzt aber auch so ein bisschen in der Vergangenheit so in dem Sinne bleiben. Und die Trauerbegleitung hat mich damals halt auch schon unglaublich fasziniert, aber da war sie halt einfach nicht dran. Also da habe ich gemerkt, okay, ich muss erstmal selber wieder in mein ins Leben zurück sozusagen, um irgendwie mich selber irgendwie wieder so ein bisschen mitzukriegen und zu begreifen und erstmal Raum, mir selbst Raum zu geben. Und genau, habe aber gemerkt, okay, das ist irgendwie, immer wieder kommt dieses Thema halt auf. Und dann, ich weiß auch nicht, also irgendwie gerade im letzten Jahr durch Corona halt auch, war es dann so, dass ich gedacht habe, okay, ich möchte irgendwie was Sinnvolles tun. Und gerade im Bereich Trauer gibt es irgendwie so viel zu tun, was man machen kann und wo man unterstützen kann und wo es Veränderungen braucht. Und genau, und seit diesem Jahr, Januar, habe ich mich genau für diese Ausbildung entschieden. Und das Coole ist, dass du ja, dass es bei der Trauer ja auch um darum geht, die Dinge in eine Form zu bringen oder in Aktion zu kommen. Und dass du so viele Möglichkeiten hast, dass wir alle Gestalterinnen sind, ja. Und wenn es irgendwie zum Beispiel darum geht, dass ein Trauerfall da ist, okay, wo kann ich den Raum schenken, wo kann ich Vertrauen herstellen und wie können wir irgendwie mit der Trauer umgehen und Rituale schaffen und die Leute irgendwie so ein bisschen in den kreativen Fluss bringen, um damit irgendwie zu arbeiten. Und da denke ich irgendwie gerade im Bereich Schauspiel kann man ja irgendwie so viel machen. Also zum Beispiel irgendwie, wie häufig gibt es ja so unglaublich viele Emotionen, die ja gerade auch im Bereich Trauer, die dich einfach überfluten, die dann einfach da sind und man fühlt sich dem so ausgeliefert, ja. Und dass man dann irgendwie so ein paar ich sage jetzt mal so den Menschen, die es betrifft, dass man denen ein paar Skills an die Hand gibt und sagt, hey, komm, lass uns das einfach mal ausprobieren. Lass uns einfach mal irgendwie, keine Ahnung, in ein Wutglas schreien, ja, oder lass uns irgendwie Luftballons mit Farbe füllen und sie wütend gegen eine Leinwand schmeißen, ja, lass uns dem Ganzen eine Form geben, damit es erfahrbar für dich machst, weil ich meine, gerade der Tod ist ja so auch diffus und so, den kannst du mit Worten halt so selten irgendwie beschreiben, so dass du wirklich dass das so griffig wird, so weißt du, dass du es so greifbar hast. Und da irgendwie dem Ganzen so eine Form zu verleihen, ist auch total wichtig und Teil des Prozesses, um das zu verarbeiten. Und gerade Schauspiel auch, ich meine, einfach sich mal abzuschütteln oder ins Atmen zu kommen oder ins, was auch immer, was der Mensch dann gerade braucht, ihn da zu unterstützen und zu ermuntern, so wie ich es in meiner Ausbildung halt auch erfahren habe. So, das war mir dann total wichtig. Und da habe ich auch gemerkt, okay, da kann ich irgendwie unterstützen oder auch was Sinnvolles tun, was mir auch selber von der Thematik her Spaß macht und wo ich einfach denke, da braucht es vielleicht Menschen, die vielleicht ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, also jeder hat ja, sagt man so, also es gibt den richtigen Trauerbegleiter für jeden, so, ne? Und da dachte ich halt auch so, hey, vielleicht bin ich ja auch der Richtige für jemanden, weißt du, wenn man irgendwie mit Leichtigkeit sagt, hey, lass uns das ausprobieren und was haben wir schon zu verlieren, außer dass wir einfach was versucht haben und gucken, dass das Ganze einfach eine Form bekommt. So, genau.
Also ich kann ja. Dir eins sagen, wenn bei mir demnächst, hoffentlich nicht demnächst, aber irgendwann passiert ist, geliebte Menschen sterben, dann rufe ich dich an.
ich hoffe es natürlich überhaupt nicht, aber es ist natürlich schön zu hören. Ja, also, ach, ja, ein großes Thema und viel Arbeit. Mhm.
Wo siehst du dich in 3 Jahren?
In 3 Jahren?
Wenn du jetzt die Ausbildung auch fertig hast und weiter frei im Schauspiel bist, also wie wäre so eine Woche bei Diana?
Oh, ich glaube, richtig chaotisch. Aber total erfüllt. Ich glaube, in 3 Jahren. Also es kommt ja sowieso immer alles anders, als man denkt. Aber ja. Wenn ich so den Wunsch frei hätte, jetzt einfach mal zu träumen, dann würde ich irgendwie morgens früh aufstehen. Und dann wäre es total schön, wenn ich einen Ort hätte, an dem ich quasi so meinen Raum habe, weißt du, für die Trauerbegleitung und wo ich so ein paar Handgriffe machen muss. Und dann habe ich aber alles schon am Start, was mein Gegenüber vielleicht braucht, um irgendwie mit mir zu arbeiten. So, darauf hätte ich total Lust, also irgendwie was Eigenes zu haben, ein eigenes Atelier oder Büro. Also, nee, Büro klingt irgendwie so, nee, das klingt irgendwie so nicht so passend. Aber du weißt, was ich meine. So einfach so mein Raum, wo wirklich jeder willkommen ist. So. Und ich glaube, mein Wunsch wäre, mich erfüllt zu fühlen. Ja, ich glaube, das ist so, dass das, was ich tue, mich jeden Tag aufs Neue herausfordert und erfüllt. So. Aber dass es einen Ort hat einfach. Einen schönen Ort.
Ja, ja, total schön. Also, ne, ich glaube auch, viele Dinge dürfen dann passieren. Gerade im Schauspiel weiß man ja nie so ganz, welcher Job dann mal anklopft. Gerade auch oft dann, wenn es irgendwie gar nicht passt oder völlig unerwartet ist. Das ist ja immer so, ne?
Total. Also, ja. Schön irgendwie, ne, wenn du so weiter an der Schauspielerei irgendwie oder eine Improgruppe zu haben, so weißt du, die dann vielleicht irgendwie, die man mit Trauernden irgendwie hat, so weißt du, so, dass man so eine Art Trauercafé vielleicht auch oder unterschiedliche Projekte, also eigentlich habe ich in 3 Jahren richtig viele coole Projekte am Start.
Stimmt. Ja. Das so, sehe ich mit dir, ja, das glaube ich, ganz bestimmt. Und da bin ich ganz froh und aufgeregt jetzt schon, dich da zu begleiten. Mal gucken, wir sprechen uns in 3 Jahren nochmal. Mega schön. Oh, Diana, ich würde jetzt gerne mal zum Abschluss mal gucken, für alle Zuhörer, die jetzt bis hier bestimmt dran geblieben sind, wenn jetzt einfach Veränderungen auf sie warten, sei das durch Tod, sei das auch im Job, also ein Umzug, eine Beziehung ist vorbei, also Veränderung in jedweder Form. Hast du da so ein paar Impulse, wie die Zuhörer damit besser umgehen können?
Also was du schon sagst, es ist ja, Veränderung ist ja an sich schon sehr komplex und glaube ich auch nicht mit einer Standardantwort irgendwie zufriedenstellen. Aber ich glaube, das, was mir mir persönlich immer gut geholfen hat, ist zum einen erstmal auch das Annehmen und Akzeptieren der Veränderung, dass man, dass das eben einfach zum Leben dazugehört und das, was du auch am Anfang gesagt hast, dass man sich, dass man dem gar nicht aus dem Weg gehen kann. Also ich finde, dass auf einer gewissen Art und Weise auch ein Stück weit entlastend, so wenn man sagt, okay, hey, ich habe sowieso nicht in der Hand, so und mutig zu sein. Auch wenn man ein bisschen die Hosen voll hat, mutig auch mal Wege zu gehen, die vielleicht ganz neu sind und auch Geduld mit sich zu haben. Also dass manche Veränderungen, zum Beispiel, was du auch meintest, wenn sie zum Beispiel auch einfach jetzt nicht so vielleicht positiv geladen sind, sich da Zeit zu geben, dass das alles auch ein Prozess ist und dass die Dinge auch Zeit brauchen dürfen. Also sich selber zu erlauben, die Dinge dürfen in meinem Tempo passieren und die richtigen Dinge werden schon zur richtigen Zeit auch kommen. Oder ja, also ins, ich glaube, Vertrauen, das sind so die gehen, ne? Das Vertrauen in ja, ins Leben. Und eigentlich ist es ja meistens so, ne, dass wir uns gerade, wenn wir mutig sind, dann selber überraschen und dass es dann doch eine gute Entscheidung war. Ja, ich glaube, das sind so Sachen, die mir zum Beispiel einfach immer geholfen haben. Mut, Geduld, Vertrauen. Und ja, Ich glaube, das
ist es. Schön. Ja, super. Gibt es noch irgendwas, was gerade da ist, was du noch loswerden möchtest?
Es war wunderschön mit dir.
Ja, das kann ich noch zurücknehmen.
Und, oh Gott, ja, an alle Zuhörer, danke fürs Zuhören, falls ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, hier bei euch sein zu dürfen. Das war sehr, sehr schön. Eine sehr schöne Erfahrung.
Also ja, ich danke dir. Also hat mich sehr berührt, auch wenn wir schon Vorgespräch hatten. Es war gerade wie zum ersten Mal dich hören und das ist die Hauptsache. Also vielen Dank, eine große Bereicherung. Und wenn jetzt jemand, davon gehe ich ganz stark aus, mit dir Kontakt knüpfen möchte, wo können denn die Leute dich finden?
Also zum einen über meine Webseite da auf dianamüller.de, also Müller mit UE. ja, ansonsten ja über Instagram, Fräulein Müller. Genau. Ja, ich glaube, das sind so die Seiten, wo man mich dann findet.
Okay, das wird natürlich alles fleißig unten drunter verlinkt. Ja, Diana, wir sind jetzt schon am Ende der Folge. Es war wirklich eine große Bereicherung, dich hier zu haben. Ich freue mich sehr und für alle Zuhörer, also einmal flott bitte bei Diana vorbeischauen, Kontakt knüpfen. Und wenn ihr nur ein bisschen Energie braucht, ja, also das kriegt ihr da definitiv. Und dann bedanke ich mich jetzt ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare, Anregungen, dann könnt ihr die jederzeit an uns stellen in den Kommentaren, Shownotes oder auch bei Diana, denke ich mal. Ne? Also da können die Leute einfach Kontakt aufnehmen, problemlos. Auch dazu findet ihr alles unten drunter. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf. Bis dahin, ciao, ciao.